Einen schönen guten Morgen. Auch von mir einfach mal ein herzliches Willkommen im Namen Jesu Christi. Ich möchte einfach, bevor ich zum Wort gehe, mit uns beten. Ihr könnt auch sitzen bleiben. Heiliger Vater, im Namen Jesu Christi kommen wir zu dir und wollen dir die Ehre geben, auch heute Morgen deinem Wort, durch dein Wort dir die Ehre zusprechen, die du verdienst, Herr. Wir wollen dir danken dafür, dass wir uns treffen dürfen, wollen dich bitten, dass du die Ablenkungen uns nimmst, dass du doch auch durch dein Wort und die Schwachheit redest, Herr. Amen. Ja, das Lied war sehr passend und sehr einleitend zu dem Thema. Die Größe Gottes, und ich habe die Predigt einfach mal genannt, Gottes wahre Größe. Und wir werden heute im Buch Hiob dazu bleiben. Und deswegen, wer eine Bibel dabei hat, der kann sie aufschlagen, schon mal im Buch Hiob wollen wir heute bleiben auch. Und ja, wer keine hat, kann recht ruhig aufstehen und sich eine Bibel noch nehmen. Und ja, wenn man so über die Größe Gottes spricht, da kann man nur sagen, er ist so groß, dass wir ihn nicht wirklich verstehen, erkennen können und das Wesen erfassen können. Wir sind halt nur Menschen. Aber es ist trotzdem eine Aufforderung, Gott besser zu verstehen, die wir als Christen haben. Und deswegen wollen wir einfach mal heute uns der Größe Gottes widmen und uns erbauen lassen einfach, wie wir vorhin gesungen haben. Und ich bin da sehr froh, dass wir auch wieder als Gemeinde Gott die Ehre geben können durch Gesang. Das Herz des Christen jaucht, wenn er versteht, was für ein Gott wir haben. Aber ich möchte noch mal vorher lesen, in Hiob Kapitel 36, in Vers 26, der das nochmal wiederholt, was ich gesagt habe mit Gottes Größe. Also Kapitel 36, Buch Hiob, in Vers 26. Siehe, Gott ist so erhaben, dass wir ihn nicht erkennen können. Die Zahl seiner Jahre ist unerforschlich. Also dessen muss man sich bewusst sein als Mensch, dass man das nicht verstehen kann komplett. Aber das Schöne ist, im Buch Hiob sind ganz viele Hinweise, die sich über Gott, die Gott irgendwo betonen und beschreiben ganz schön. Und auch Gott ergreift zu Hiob selbst das Wort. Also es ist ein Buch, was wirklich sehr, sehr viel Inhalt hat zum Thema Größe Gottes. Und deswegen habe ich mir das einfach mal ausgesucht. Natürlich, das Buch Hiob hat über tausende von Jahren auch Trost gespendet Menschen. Und das ist der primäre Zweck, würde ich mal sagen, von Buch Hiob. Aber nebenbei kann man wirklich Gott auch entdecken. Und das ist ein Buch, wo das Herz wirklich dann auch jauchzt, wenn man das sieht. Ja, ein Begriff, der Gott zurzeit der oft benutzt wird, um Gott zu beschreiben, ist, dass Gott souverän ist. Das ist ein Begriff, der so sagt, dass Gott halt über allem steht und sich nicht rechtfertigen muss, dass er quasi selbstständig alles regiert und lenkt. Aber ich finde, der Begriff ist ein bisschen sehr nicht emotional. Also Gott ist auch ein emotionaler Gott. Und deswegen finde ich verschiedene Wörter, die in der Bibel stehen, ein bisschen besser und treffender. Und zwar, dass Gott erhaben ist, allmächtig ist, ja, dass er die Liebe ist. Was sagt er über sich selbst, wenn Menschen ihn begegnen, ja, wenn man zurückdenkt, ich bin, das sollte Mose dem Volk Israel sagen, das ist der Gott, ich bin. So sagt Gott über sich selbst eine Beschreibung. Also wenn du dich vorstellst, dann stellst du dich mit deinem Namen vor. Gott sagt, ich bin. Das zeigt diese Erhabenheit. Gott muss sich nicht beschreiben oder einen Namen, einen bestimmten haben, sondern er war schon immer da, existiert. Und er ist der Lebensspender, ja, also derjenige, der ist, der schon immer da war. Und was passiert, wenn wir Menschen jetzt mit Gott uns auseinandersetzen, unser Gottesbild vollständiger wird? Komplett vollständig wird es auf der Erde noch nicht werden, aber es kann nahe dran sein, wie wir sehen. Und zwar dafür sollten wir mal gucken, wie Hiob reagiert hat, als er sich beschwert hatte, dadurch, dass er so viel Leid hatte, Gott die Schuld auch gegeben hat, dass er sich nicht um den Gerechten gekümmert hat, sondern ihn einfach ignoriert hat und dieses ganze Leid über Hiob gekommen ist. Und als er dann aber mehr und mehr verstand, wer Gott wirklich ist, was war die Reaktion Hiobs? Die ist wichtig für uns. Und Das sollte auch die Reaktion sein, die man hat, wenn man wirklich irgendwo in einem Konflikt steht mit Gott, wenn man ihn dann besser versteht. Und zwar im Kapitel 42, die Verse 5 bis 6. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Also Hiob wird als gottesfürchtiger Mensch beschrieben, der wirklich gerecht war, untadelig war. Und hier sehen wir die Reaktion, er spricht sich selbst schuldig, als er Gott erkennt und ein Stück weit natürlich nur verstanden hat, was Gott wirklich ist und wer er ist, die Herrlichkeit Gottes sieht. Da ist seine Reaktion, er versteht. Er hat es hier nicht mit einem Menschen oder einem einfachen Illusion zu tun, an die er glaubt, sondern Gott ist real und seine Macht ist real. Und das beugt seine Knie und er tut Buße und reagiert sehr demütig. Das ist die Reaktion, die Menschen haben sollten, wenn sie Gott erleben, wenn sie Gott mehr und mehr nahe kommen. Und das ist die Reaktion, die geschieht auch. Wir Menschen, wir haben ein Gottproblem. Und es ist wichtig, auch über den Menschen zu sprechen. Wenn man über Gott nachdenkt und die Größe Gottes, ist es auch wichtig zu gucken, was hat er erschaffen und wie sind wir vom Charakter her, wie sind wir vom Wesen her. Der Mensch hat ein Gottproblem, würde ich sagen. Wir Menschen wollen auch gerne Gott sein. Das ist unser Problem. Wir wollen die Ehre bekommen, wir wollen die Aufmerksamkeit haben. Und das sieht man direkt bei den ersten beiden Menschen schon. Wie war das nochmal, als der Satan gekommen ist? Er hat die Frucht der Eva angeboten, die verbotene Frucht. Und was war das Versprechen? Du wirst sein wie Gott. Und da hat der Mensch zugeschnappt. Das war die Falle. Und Satan wusste schon, wo der wunde Punkt ist bei uns Menschen. Wir wollen tatsächlich so sein wie Gott. Wir wollen diese Ehre bekommen, diese Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nach dieser Liebe und dieser Aufmerksamkeit, die Gott bekommt. Und die wollen wir für uns selbst beanspruchen. Das ist leider ein Antrieb, den wir haben, der auch ein Wesenszug ist, der sich über die Geschichte der Menschheit schon tausende von Jahren letztendlich bestätigt. Wenn man überlegt, unsere Gesellschaft ist sehr stark humanistisch geprägt. Das heißt, der Mensch ist sehr, sehr wertvoll, was auch gut ist. Er ist ja die Krönung der Schöpfung. Aber das Problem ist, dass der Egoismus ist sehr wertvoll. Nicht der Mensch an sich, sondern ich bin wertvoll. Und mein Nächster, der ist halt weniger wertvoll. Aber der Humanismus wird begleitet mit Atheismus sehr oft. Und tatsächlich ist Atheismus nicht nur, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, sondern ich glaube nicht, dass es Gott gibt, denn ich bin mein eigener Gott. Ob ich es wahrgenommen habe oder nicht, ist eine andere Sache. Ob ich das realisiert habe oder nicht. Atheisten glauben an sich selbst. Sie wollen sich selbst verwirklichen. Sie wollen nicht Knechte sein, sondern sie wollen ihre eigenen Herren sein, ihre eigenen Götter. Und es ist traurig zu sehen, weil wir wissen es ja besser als Christen, die wir die Bibel kennen, dass es halt keine echte Freiheit gibt. Entweder man ist Sklave von Gott, Knecht Gottes, oder man ist Sklave der Sünde, Knecht Satans und schuldig an Blut Jesu. Und das ist die Wahrheit, ja. Und dennoch, ich habe einfach mal ein paar Fragen an, falls jemand hier sitzt, der denkt, ja, Gott kann es nicht geben, weil ja die Schöpfung und alles drumherum, das wurde ja alles schon wissenschaftlich erklärt. Dann habe ich ein paar wissenschaftliche Fragen, die Evolution nicht beweisen kann. Woher kommen die Regeln der Mathematik, der Chemie, der Biologie, der Geometrie? Woher kommt die DNA-Struktur, die weiter vererbt wird im Erbgurt? Das ist ein Aufbausystem, was einfach weitergegeben wird. Das alles ist zeitgleich entstanden und durch verschiedene chemische Substanzen. Es ergibt keinen Sinn. Es wird begründet mit Milliarden Jahren. Aber warum? Warum wird das mit Milliarden Jahren begründet? Weil Milliarden Jahre, wer kann sich die vorstellen? Keiner. Es übersteigt unsere Vorstellungsvermögen. Das gibt Raum unserer Fantasie, die wir haben als Menschen. Und naja, da kann man das dann abschieben. Da ist dann der Zufall, hat das hervorgebracht. Aber das widerspricht jeder menschlichen Logik. Und dass wir Menschen selber größenwahnsinnig sind, in dem Sinne, dass wir Gott sein wollen, sieht man nicht nur da, in dem Bereich, im Humanismus und Atheismus, sondern auch in der Architektur. Wenn man guckt jetzt, was in Dubai, die Stadt in der Wüste, dass sie gebaut wurde, was überhaupt keinen Sinn eigentlich macht, wie viele Milliarden da investiert wurden und Burj Khalifa, ein Gebäude so groß ist und die Menschen sich da so wirklich Tempel bauen, kann man nicht anders sagen, riesige Gebäude. Und das, diese Tendenz hatten wir Menschen schon immer, das ist nichts Neues. Wenn man überlegt, in der Bibel wird über den Turmbau zu Babel schon gesprochen, hat Gott überhaupt nicht gefallen, da wollten die Menschen auch Gott sein. Dann die Pyramiden, gewaltige Gebäude, der Kölner Dom, mal in Deutschland was reingeguckt. Also wir sehen einfach, das sind Gebäude, wo Menschen sich selbst verherrlichen. Und ja, Kirchen werden auch mit dem Vorwand gebaut, sie verherrlichen Gott, aber nicht Gebäude verherrlichen Gott, sondern die Menschen und ihre Einstellung zu ihm, die Beziehung zu Gott. Das ist das, was für Gott wichtig ist, nicht das Gebäude. Dann lasst uns mal gucken, in der Medizin. Da sehen wir das auch. Ja, also wenn wir einen Unfall hatten und wir verlieren ein Glied, einen Arm, einen Fuß, dann haben wir die Möglichkeit, natürlich, wenn wir finanziell die Möglichkeit auch haben und gesegnet sind, Prothesen zu bekommen. Und diese Prothesen sind nicht einfache Holzprothesen oder der Piratenhaken, wie man es aus Kinderbüchern kennt oder aus dem Geschichtsunterricht, sondern das sind teilweise auch schon bionische Prothesen. Die Nervenbahnen werden verbunden mit der Elektronik, die dann letztendlich die Finger wieder bewegen können. Und das ist schon beeindruckend zu sehen. Aber wenn man sieht, diese Technik, die wird nie an das ranreichen, was Gott uns gegeben hat. Ja? Diese Möglichkeiten, die wir haben, durch unseren Körper, wie der funktioniert, das ist faszinierend. Ja, dann haben wir Herzschrittmacher mittlerweile in der Technik. Wir haben die Möglichkeit, Organe heranzuzüchten. Das ist nicht alles direkt etwas Schlechtes. Aber man merkt, der Mensch möchte selbst den Todeszeitpunkt bestimmen. Er möchte selbst die Gewalt haben, die Entscheidungskraft. Das deutet alles in diese Richtung. Dann ein Thema, was auch sehr in der Zeit aktuell ist, ist die Geschlechtsumwandlung. Man möchte bestimmen, ob man Mann oder Frau ist. Man ist nicht einverstanden damit, dass das für einen bestimmt wird mit der Geburt. Man möchte im Nachhinein doch noch selbst die Möglichkeit haben, das zu bestimmen. Das ist auch eine wahnsinnige Aktion. Und wir wissen, wie die Bibel dazu steht. Dann die künstliche Befruchtung. Nicht das ist allein das Problem, sondern dass man sich die Augenfarben aussuchen kann, Haarfarbe, den Körperbau des Kindes. Also man merkt, wir Menschen wollen wirklich Gott spielen. Und das ist interessant. Ja, Abtreibung ist auch ein Phänomen, was die Selbstbestimmung des Lebens auch gut zum Vorschein bringt. Wir wollen bestimmen, ob unsere Kinder gesund sind oder ob sie Probleme haben. Wir wollen nicht unser Leben lang ein Kind pflegen müssen. Und so in Selbstgerechtigkeit entscheiden wir das. Lasst uns noch zur Raumfahrt gucken. Ich komme gleich auf zur Bibel. Lasst uns gleich auch noch mal zur Raumfahrt. Was passiert da zurzeit? Es ist verrückt, wenn man guckt, was die Pläne sind von Firmen wie SpaceX. Sie wollen den Mars terraformieren, das heißt die Mars-Terraformation durchführen. Das heißt, dass der Mars, der Planet Mars, der halb so groß ist wie die Erde, eine Atmosphäre bekommt wie die Erde. Das macht man dann als Mensch irgendwie, dadurch, dass man Kohlendioxid umwandelt in Sauerstoff und so weiter. Also, und dort herrscht minus 80 Grad. Aber wir Menschen, wir können das natürlich schaffen. In Hunderten von Jahren sind wir so weit entwickelt, dass wir den Mars dann auch komplett besiedeln können und umbauen können. Und dann geht die Reise weiter ins Weltall. Das ist so die Vorstellung der Raumfahrt. Und da erinnert man sich doch an die Bibel, dass Gott, der Schöpfer, schon die Erde gemacht hat, den perfekten Planeten. Ja, aber das reicht uns Menschen nicht. Wir wollen auch selbst einen Planeten erschaffen. Dann lasst uns mal auf unsere Erde gucken. Zurzeit haben wir das überall. Die Grünen, sie retten das Klima. Das ist eine Mission. Wir wollen dem Planeten etwas Gutes tun und verhindern, dass das Klima zerstört wird, was wir Menschen ja auch leider auch mit verursachen. Das stimmt wohl. Aber es gab schon immer einen Wandel des Klimas. Ja, durch Vulkane und auch den schmelzenden Permafrost werden Megatonnen an Kohlendioxid freigesetzt und verändern das Klima. Und übrigens müssten alle Länder gleichzeitig am selben Strang ziehen, damit man als Mensch überhaupt ein bisschen was verändern könnte, was nicht machbar ist. Wie wir wissen, sind Kriege auch so etwas, was wir Menschen hervorragend gemeistert haben. Dann, wenn man in die Technik reinguckt, künstliche Intelligenz. Wir wollen ein Gehirn erschaffen letztendlich, was gewisse Arbeiten uns abnimmt. Dann gibt es eine Firma, die nennt sich Boston Dynamics in Amerika. Die imitieren Tiere, den Gang von Tieren. Die haben das wirklich sehr gut gemeistert, über 60 Jahre, dass Tiere so einigermaßen, also dass der Gang von Tieren im freien Gehege imitiert wird. Die kippen nicht um, sondern die können über Wüsten und wo auch immer hinklettern. Aber dann guckt man mal die Bergziegen an auf Kreta und versteht, kann keine Maschine imitieren sowas. Da wird jede Maschine runterfallen, ja, die teilweise an 90 Grad Winkeln trotzdem einfach stehen. Und ein tragisches Beispiel ist auch die Titanic, wo es Menschen immer noch besser wussten. Das ist das unsinkbare Schiff, was tatsächlich gesunken ist. Wenn wir gucken, Mensch, in die Lehre des Menschen, ja, wir haben verstanden die Seele des Menschen. Wir können durch die Psychologie jedes Problem, was wir haben als Menschen, erkennen und natürlich beheben. Und man muss aber sagen, Jesus Christus hat uns doch das Leben geschenkt. Er kennt die Seele besser, als die Menschen es je können. Und auch wir Christen, dadurch, dass wir die Bibel haben, haben einen tieferen Einblick in die Seele des Menschen als jeder professionelle Psychologe, der nicht Christ ist, muss man dazu sagen. Ja, die Psychologie stellt den Anspruch, wir brauchen Gott nicht, wir können selbst uns helfen. Ein Trugschluss. Auch jetzt zur Zeit mit dem ganzen Coronaviren, die wir besiegen können, wie wir das so oft medial hören, das ist eigentlich eine Sache, die könnte uns auch traurig stimmen, dass wir Menschen immer wieder dieselben Fehler wiederholen. Aber das wurde auch irgendwo ein Stück weit in uns hineingelegt. Ja, wir sind im Ebenbild Gottes erschaffen worden, lesen wir im Mose. Und somit ist das auch ein Charakterzug von uns Menschen, dass wir selbst auch irgendwo so kleine Götter sein wollen. Aber die Frage ist, als Christen, wie viel davon lassen wir denn zu in unserem Wesen? Das fängt nämlich schon klein an, der Turmbau zu Babel und was weiß ich, diese ganzen Sachen, die ich jetzt vorgelesen habe oder gesagt hatte. Das sind alles so Sachen, mit denen können wir wenig anfangen. Das ist nicht in unserer Realität, im Alltag. Aber in unserem Alltag sind Entscheidungen und diese ganzen Sachen, die ich gesagt hatte, fangen mit einfachen Entscheidungen an. Ja, im Alltag sehen wir doch die Entscheidungen, die wir treffen oder nicht treffen mit Gott. Kaufen wir uns dies oder das? Investieren wir unsere Zeit ins Bibellesen oder spielen Spiele oder lesen ein Buch oder gucken Fernseher oder gehen nur spazieren draußen? Was ist das, was unser Leben füllt? Füllen wir es mit dem Dienen des Königs oder mit dem Dienen von unserem Ego? Ja, das sind Fragen, die sind berechtigt, wenn man über Gottes Größe nachdenkt. Denn Gott will uns beschenken, aber er will auch, dass wir ihm folgen, dass wir sind Knechte, wenn wir Christen sind, wenn wir uns Christen nennen. Christen, die frei sind, gibt es nicht. Sind keine wahren Christen dann. Ja, und das ist wichtig, auch nochmal sich vor Augen zu führen. Dann gibt es noch eine Person, eine Persönlichkeit, sage ich mal, die auch in der Bibel im Buch Hiob ihren Auftritt hat, und zwar in Kapitel 1, in Versen 8 bis 12. Die müssen wir auch angucken, wenn wir über Gottes Größe reden. Der eine oder andere hat es bestimmt schon erraten oder sich gedacht, um wen ich hier gerade rede. Wir hatten das auch schon in einem Lied heute. Und zwar über Satan. Kapitel 1, Buch Hiob, Kapitel 1, Verse 8 bis 12. Ich lese sie einmal vor. Da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach: Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke seine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn. hinweg. Ja, also eine ganz besondere Begebenheit. Das kommt nicht oft vor in der Bibel, dass wir einen Einblick in den Himmel, in die Geschehnisse des Himmels bekommen. Aber im Buch Hiob ist das der Fall. Ein Privileg für jeden Bibelleser. Und wir sehen hier die Macht, die Satan hat. Wir sehen verschiedene Hinweise über Satan und Eigenschaften. Satan ist nicht, wie viele sagen, der Gegenspieler Gottes. Satan wurde einmal erschaffen von Gott. Er ist ein Engel, aber natürlich hat er auch einen freien Willen und hat sich gegen Gott entschieden. Somit, ja, er wirkt als Gegenspieler, aber Gott spielt in eine ganz andere Liga. Der Satan versucht hier einen Gerechten namens Hiob anzufassen und wird gefragt, siehe doch mein Knecht Hiob, der gerecht ist. Oh, natürlich kannte Satan Hiob, sehen wir hier. Denn er beschreibt Hiob, hast du ihn nicht beschützt, eingehegt, ist das Wort hier, ne? Eine Hecke drumherum gemacht, bildlich gesprochen. Gott schützt die Menschen, die ihn fürchten. Gott schützt den Gerechten, Gott schützt den Christen, der wirklich wiedergeboren ist und ihm nachfolgt als Knecht. Und das ist ein Vorrecht. Gott schützt uns vor Satan. Satan kann uns gar nichts als Christen. Er ist nicht mächtig, wie er gesagt wird. Er hat nicht diese Macht. Er ist übrigens auch nicht allgegenwärtig, wie wir sehen, sondern in den Versen 6 und 7 sieht man, dass er gefragt wird, was er davor gemacht hat. Und er war davor auf der Erde. Und dann ist er bei Gott. Das heißt, er war nicht zeitgleich bei beiden, auf Erde und bei Gott. Und da sehen wir einfach die Begrenztheit. Und es reicht nicht aus, dass Satan gedemütigt wird dass er nichts machen kann. Er muss die Erlaubnis bekommen von Gott, Hiob anzufassen. Und dann bekommt er auch noch nicht nur die Erlaubnis grenzenlos, sondern begrenzt. Er darf Hiob nicht Gewalt antun, beziehungsweise ihm nicht das Leben rauben. Ja, Hiob hat also ganz schlimm danach gelitten, wie wir wissen, im Buch Hiob. Das ist schon heftig, was dieser Mensch durchlebt hat. Aber sein Vorbild, was in der Bibel festgehalten wurde, ist wirklich ein ganz großer Trost für Menschen, die wirkliches Leid durchleben im Leben. Und somit war es absolut kein sinnloses Leid. Und Gott hat Satan in dem Sinne auch benutzt. Es ist ein Buch der Bibel daraus entstanden, durch den Angriff Satans. Ja, also es ist spannend zu sehen, wie Gott diese Geschichte gehegt hat. Und wenn wir schon beim Satan sind, ist es auch wichtig, nochmal zu gucken. Und das beschreibt auch Gottes Allmacht. Erfolgreiche Bücher und Filme haben eins gemeinsam, und zwar, dass sie, wenn sie geschrieben werden, also in den allermeisten Fällen ist das so, dass sie der Autor des Buches oder der Regisseur des Filmes schon weiß, wie das Ganze endet und kann dadurch immer wieder Indizien auf das Ende geben. Und so macht das spannender, den Film oder das Buch. Und man kann mitdenken, wie das Ganze hinauslaufen wird. Und man kriegt immer wieder neue Sachen zum Entdecken. Und das hat Gott auch so gemacht. Und wir lesen im 1. Mose Kapitel 3, das ist jetzt trotzdem nochmal spannend. Lasst uns das einmal ganz kurz nachschauen. Lasst ruhig den Finger noch drin in der Bibel bei Hiob. Und zwar, da geht es um die Folgen dieser Sünde. Eine Prophezeiung, die ganz am Anfang gesagt wird. Ja, Vers 15 ist das, mein Fehler. Also Kapitel 3, Vers 15. Und ich will, das ist Gott, der redet, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, Satan, füge ich mal hinzu, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Diese Prophezeiung wurde am Anfang der Bibel gegeben. Und die hat sich erfüllt am Kreuz. Jesus Christus hat die Fersen durchstochen bekommen durch Nägel und hat aber mit dieser Handlung den Satan besiegt. Dadurch wurden die Sünden dem Menschen, die Möglichkeit der Sündenvergebung wurde gegeben. Und da an dieser Stelle hat sich diese Prophezeiung erfüllt. Wir sind noch nicht ganz am Ende der Bibel, aber hier sehen wir einfach diesen Masterplan. Ja, 100 Milliarden Menschen haben schon auf dem Planeten circa gelebt. Bis jetzt. Und Dennoch ist es so, dass Jesus jeden einzelnen Lebenslauf kannte, geplant hat und wir prägen einander. Und das ist nicht zufällig. Das geht alles in der Heilsgeschichte auf. Da sehen wir einfach mal, was Gott kann. Ein Wesen zu Gottes. Wir Menschen sind überfordert, wenn wir ein Buch schreiben mit 6 Menschen, mit 7 Menschen. Das ist schon extrem viel. Es ist auch eine ganz große Zeit der Vorbereitung ist dafür nötig. Aber Gott hat das Ganze mit 100 Milliarden Menschen gemacht. Und er gebraucht auch die Bösen, ohne dass sie es wissen. Und wir haben vorhin über Wissenschaft geredet, ein bisschen, über was alles technisch möglich ist. Und wir Menschen sind so stolz auf diese Möglichkeiten, die wir haben mittlerweile, ja, wie gut wir Gottes Schöpfung schon imitieren können. Ich sage das mal überspitzt ganz bewusst. Ja, und ja, über Gott wurde sich tausende Jahre lustig gemacht, besonders im Buch Hiob. Wenn man mal guckt, wie da die Bildsprache ist, was da gesagt wird. Und ein Beispiel dazu im Kapitel 9, Vers 8. Er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen einher. Ja, das hört sich an wie so ein Kinderlied. Siehst du, wie viel, ja, Sternlein stehen. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber das erinnert mich so ein bisschen daran. Es ist so ein bisschen niedlich und naja, als ob Gott eine Decke mit Sternen ausschüttelt. Und darüber wurde sich lustig gemacht. Von der Wissenschaft auch. Ne? Wie kann man daran glauben? Das ist doch lächerlich. Aber 1927 gab es einen gläubigen Pastor, der hat das festgestellt, der Himmel dehnt sich tatsächlich aus, exponentiell, er dehnt sich aus. Es ist nicht eine statische Sache und wir können die Sterne beobachten, die bewegen sich einmal, aber auch es werden mehr. Natürlich sterben auch viele Sterne und erlöschen, aber es werden viel mehr neu dazukommen. Und ja, das Universum dehnt sich aus. Ja, also das ist, hier spricht Hiob letztendlich wissenschaftlich. Es dehnt sich aus und das ist das, was hier gemeint wird. Jesus Christus selbst ist auf dem Wasser gelaufen, hat auch diesen zweiten Teil des Verses erfüllt. Es ist ganz lustig zu sehen, wie die Wissenschaft auch irgendwo der Bibel Recht gibt im Nachhinein. Dann im Hiob, Kapitel 38, Vers 16. Wir wollen mal ein paar Sachen gucken, wo die Wissenschaft hinterherhinkt und die Bibel das schon seit langem weiß. 38, 16. Ja, ich weiß diese Sachen natürlich nicht auswendig. Ich habe auch nur Google und bin begrenzt in meinem Denken hier. Ne? Das sind nicht die Ehre. Ehre gebührt nicht mir dadurch, sondern Gott. Hiob 38, Vers 16. Bist du auch zu den Quellen des Meeres gekommen oder hast du den Urgrund der Meerestiefe durchwandelt? Hier spricht letztendlich Gott zu Hiob, der in gewissermaßen auch selbstgerecht war und hartherzig war gegenüber Gott. Dadurch, dass er so viel Leid erfahren hat, ist das geschehen. Und bist du auch bis zu den Quellen des Meeres gekommen? Es wurde jahrelang gesagt, naja, die Meeresquellen, das ist hört sich an, ja, man kennt es halt von der Quelle, da kann man Wasser schöpfen, aber das Meer, Quellen, das hat das nicht. Und auch der Urgrund des Meeres, sowas gibt es nicht. Ja? Aber die Wissenschaft musste das irgendwann anerkennen, dass es Meeresquellen gibt. Zum einen das, aber auch erst 1960 waren die Wissenschaftler so weit, dass sie ein Tiefsee-U-Boot bauen konnten. 1960 war das. Und die konnten beim Marianengraben in circa 11.000 Metern Tiefe, ja, mit dem Tiefsee-U-Boot diesen Urgrund erforschen. Und sie konnten nicht herumlaufen und durchwandeln, sondern in der geschützten Sphäre des Tiefsee-U-Boots konnten sie das sehen mit eigenen Augen. Und sie waren überzeugt, dort gibt es natürlich kein Leben. Aber siehe da, es wimmelt auch dort unten von Leben. Auch Fische wohnen dort. Ja, Gott hat auch dort seine Schöpfung. Und das ist beeindruckend zu sehen. Dann jahrelang die Debatte in der Menschheit, ist die Erde rund? Ist sie eine Sphäre? Ist sie rund einigermaßen? Und die Bibel sagt, ja, sie ist es. Im Buch Hiob sehen wir das im Kapitel 34, Vers 13. Ja, im 16. Jahrhundert waren sich die Menschen endlich einig, ja, okay, sie ist rund, sie ist nicht eine Scheibe. Ja, also Kapitel 34, Vers 13. Wer hätte ihm die Erde unterstellt und wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Hier hat Elihu, der vierte Freund, der jüngste Freund, das Hiob als Frage gestellt. Wer hat das denn gemacht und wer hat den Erdkreis gegründet? Ja, also es spricht nicht um eine Scheibe, sondern wirklich um einen Erdkreis. Und dann sehen wir einfach diese herrliche Sache, dass die Bibel das bezeugt, schon lange bevor es die Wissenschaft festgelegt hat. Und das wurde erst festgelegt, als das erste Mal die Erde mit dem Schiff umrundet wurde. Und das Schöne ist, dieser Gott, der hat so viele Sachen, das Buch Hiob, ich kann es nur empfehlen, das mal auf Wissenschaft durchzulesen. Und man wird so viele Sachen entdecken, die einen zum Staunen bringen. Immer wieder, besonders in Bezug auf das Aal und die Sterne. Das ist gewaltig, Gottes Macht, ne? Der Thron Gottes, wie es genannt wird. Aber Gott ist nicht ein Gott, der irgendwo abgehoben ist, die Schöpfung gemacht hat und die jetzt als Ehre für sich da stehen lässt, sondern er ist ein Gott, der wirklich die Menschen als die Krönung der Schöpfung benannt hat und die Menschen, uns Menschen, wirklich als was ganz Besonderes ansieht. Er kennt uns. Das sehen wir auch im Kapitel 34, im Vers 21. Was übrigens auch eine Eigenschaft Gottes ist. Denn seine Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet und er sieht jeden Schritt, den einer macht. Übrigens auch die Nichtchristen sind hier erwähnt. Jeder Mensch, Gott guckt auf uns. Ihm ist es nicht egal, wie es uns geht, wer wir sind und wofür wir uns entscheiden im Leben, sondern er geht jedem einzelnen Lebensweg nach und kennt jeden Schritt, den wir gehen. Und das ist ein Gott, der nicht fern von uns ist, sondern der fixiert auf uns ist. Seine Augen achten auf uns. Ja, in einer anderen Bibelstelle, die ist sehr bekannt, im Lukas 12, Vers 7, da steht, dass Gott weiß, wie viele Haare wir haben. Bei dem einen oder anderen werden es weniger, bei mir auch schon langsam. Aber Gott weiß genau, wie viele Haare wir haben. Und so einen Gott haben wir. Er ist nicht ein Gott, der uns ferne ist, sondern er ist ein Gott, der besser über uns Bescheid weiß als wir über uns. Ich bin manchmal erschrocken über Entscheidungen, die ich selbst treffe. Und mich wundert es, dass ich mich immer noch nicht so gut kenne nach 36 Jahren. Das ist, es ist verwunderlich. Ja, und ich denke, das geht nicht nur mir so, sondern uns allen, wenn wir ehrlich sind. Man ist überrascht auch, zu welchen Gräueltaten die Menschen zustande sind, sie durchzuführen, wenn die Umstände gegeben sind, zum Beispiel Krieg. Also wir kennen uns nicht wirklich, aber Gott kennt uns. Er kennt uns, die tiefsten Geheimnisse unserer Seele kennt er und auch die Enttäuschungen. Ja, Hiob 36, Vers 5, es ist ganz wichtig, wenn wir über Gott hier und die Allmacht Gottes reden. 36, Vers 5, siehe, Gott ist mächtig. Das haben wir gesehen, Gott ist wirklich mächtig. Er sieht alles, hält alles. Doch verachtet er niemand. Groß ist die Kraft seines Herzens. Er verachtet uns nicht, auch wenn wir noch so weit ihn verachten. Er verachtet uns nicht. Er ist die Liebe, wie es im 1. Johannes Vers 16 steht. Gott ist Liebe. Er hat nicht Liebe. Er hat nicht viel Liebe oder eine große Liebe für uns Menschen. Nee, er ist die Liebe. Er muss nicht schöpfen nach neuer Liebe. Er ist die Liebe. Sie ist unerschöpflich. Und das ist ein Trost, weil es gibt Menschen, die sich so stark versündigen, ihr Leben lang, das ist unmöglich, zu Gott zu kommen. Aber wenn man sieht, das ist nicht unmöglich für Gott. Gott ist die Liebe, er ist unerschöpflich und seine Gnade ist genauso unerschöpflich für uns Menschen. Es gibt nie ein zu spät. Es ist immer noch Zeit, zu Gott zu kommen. Und ja, das Schöne ist, auch im Buch Hiob, man sieht so einmal in der Psychologie diese Hilfe, die der Mensch versucht, einen zu geben, indem er einen auferbaut. Und man hört dann, ja, du bist nicht schuld. Und selbst im Knast gibt es keine schuldigen Menschen. Nein, es sind alles Opfer. Und bei Gott ist es aber so. Da gibt es Schuld, die wird aber vergeben. Und dann passiert Heilung. Und das ist wahre Seelsorge. Das ist wirklich die Seelsorge, die Bibel kennt. Und das ist ganz schön zu sehen, auch in der Liebe hier. Und muss erwähnt werden, einfach, finde ich. Jetzt kommen wir zu der letzten Sache für heute. Und zwar, Gott ist nicht nur Schöpfer, er ist nicht nur mächtig, sondern er erhält alles. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. wie ich finde. Und zwar im Kapitel 33, den Vers 4. Lasst uns das noch als letzten Punkt hier richtig betrachten einmal. Ja, also Kapitel 33, Vers 4. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Elihu, ja, der bezeugt das hier dem Hiob wieder und sagt, ich bin nur am Leben, weil es Gottes Odem, ja, gibt und weil er mich gemacht hat letztendlich dadurch. Und das Ganze könnte man jetzt nicht wirklich so als wahre Münze nehmen oder nicht als neue Lehre aufbauen, aber man sieht es im Kapitel 34 eindeutig nochmal wiederholt. Kapitel 34, die Verse 14 bis 15. Wenn er nur noch auf sich selbst achtete, Gott, und seinen Geist und Odem wieder zurücknehme, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren. Wenn Gott nicht mehr existieren würde, würde das Leben aufhören, schlagartig. Gottes Macht ist nicht nur die, die Leben erschaffen hat, sondern es ist die Macht, die einmal die Welt erhält und auch uns Menschen insbesondere. Hier in dem Vers wird das bestätigt. Und wenn man das weiterführt, diesen Vers, ja, die größte Gnadentat, die wir sehen, ist die am Kreuz. Wir feiern heute zwar kein Abendmahl, aber ich finde, die Botschaft vom Kreuz ist eine Botschaft, die die Kernbotschaft der Bibel ist. Man kann immer über sie reden. Es ist immer passend. Und wir sehen einfach am Kreuz, das ist für viele Kulturen, was dort geschehen ist, unbegreiflich. Wie können Christen an einen so schwachen Gott glauben, der sich hinrichten ließ, sich nicht gewehrt hat, kein Feuer vom Himmel geschickt hat, keine Blitze, den Boden aufgemacht hat, damit die Leute runterfallen und das bekommen, was ihnen zusteht? Warum hat er das zugelassen, dass er so behandelt wurde? Er war so schwach. An sowas kann man nicht glauben. So denken tatsächlich viele Menschen. Aber wenn wir jetzt bedenken, Gott erhält das Leben. Das heißt, er erhält auch, er hält die Moleküle zusammen. Er, alles, was Jesus Christus erschaffen hat, denn er ist das Fleisch geworden, also das Wort, was Fleisch geworden ist. Ja, so wird es uns im Johannes auch vorgestellt. Er ist derjenige, der das Wort selbst ist. Er ist der, der das Leben erschaffen hat und erhält. Durch ihn ist das alles geschehen. Und ja, selbst die Moleküle der Nägel, die ihn am Kreuz hielten, hielt Gott. Den Odem des Lebens, den hatte er den Menschen gegeben. Die Kraft, dass sie ihn anspucken, die kam von Jesus selbst. Die Schimpfwörter, die sie ihnen sagen konnten, die konnten sie ihm nur sagen, weil er ihnen die Stimme dafür gegeben hat und einen Verstand. Und da sehen wir die wahre Kraft, die es braucht, für einen Gott am Kreuz zu hängen. Die Frage, ob er vom Kreuz rum runterkommen könnte, ist eine Frage, die lächerlich ist. Denn Gott hat das Ganze geplant von Anfang an, wie wir sehen. Von Anfang an. Und das war ein Teil des Planes Gottes. Und das macht die wahre Größe Gottes aus, dass er nicht in derselben Liga wie Satan oder wie die Menschen spielt, sondern er ist der Schöpfer von allem. Und ihm gebührt die Ehre. Ja, mögen wir, wenn wir Gott nicht kennen, wirklich durch diese Botschaft auch die Augen offen bekommen. Und wenn wir ihn kennen, mögen wir doch wirklich ein vollständigeres Gottesbild kriegen, damit wir ihm dienen, damit wir ihn verherrlichen. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir auch Lieder singen können. Denn ihm gebührt die Ehre. Er ist derjenige, der das ganze Lob verdient von uns Menschen, jedem Atemzug. Amen.